Schönen guten Morgen.
Vor 2 Wochen haben wir Ostern gefeiert. Letzte Woche hatten wir Besuch von dem Mitarbeiter von Open Doors und jetzt sind wir wieder zurück im gewöhnlichen gemeindlichen Alltag mit einem Text aus den Sprüchen. Und so die Reaktionen auf meine Textauswahl und die Themenauswahl, ja, die zeigen wir. Treue in der Beziehung, das wird vorausgesetzt, da müssen wir gar nicht drüber reden. Es fällt uns, glaube ich, leichter, über immer auf Gott zu vertrauen, zu reden, als über Treue in der Beziehung. Und ich muss sagen, auch ich habe ja schon ein bisschen besonders auch Ehrfurcht vor diesem Text. Ich möchte noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab ganz herzlich Dank, dass wir auch jetzt wissen dürfen, du bist da. Wir sitzen hier nicht alleine und schlagen uns irgendwelche guten Gedanken um die Ohren, sondern du selbst bist anwesend und wir vertrauen darauf, dass du selbst zu uns reden möchtest, dass du das, was so an eigenen Gedanken da ist, auch wegschieben kannst, dass du auch das, was uns so aus der Woche anhängt und uns belastet und uns beschäftigt, dass du das auf die Seite stellen kannst, damit wir auch jetzt auf das hören können, was du uns sagen willst. Darum bitte ich dich. Ich bitte dich das im Namen von Jesus. Amen. Als wir uns Anfang des Jahres darüber unterhalten haben, welche Texte und welche Themen so im ersten Halbjahr 2018 in den Predigten der Gemeinde drankommen sollten, da hat einer der lieben Brüder die Sprüche Salomos vorgeschlagen. Ich glaube, Martin, du warst das. Und ich muss gestehen, ich hatte mich bisher nicht so intensiv damit befasst. Und naja, sagte ich, ja, okay, warum nicht? Es gibt in den Sprüchen ganz viele praktische Themen, ganz viele praktische Anregungen, die auch wirklich gut in unseren Alltag zu übertragen sind. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass das gar nicht so einfach damit ist. Manche Sprüche, die sind zu Sprichwörtern geworden. Bis heute haben die ihre Gültigkeit und werden gerne benutzt, auch wenn man gar nicht mehr weiß, dass die aus der Bibel stammen. Martin, du hast, glaube ich, mal in der Predigt das so ein bisschen auch aufgezeigt und da verschiedene Sprüche auch nochmal dran erinnert. Aber es ist zum Teil schon auch schwierig, so in den Sprüchen den roten Faden zu behalten. Der Salomo, der bleibt oft nicht so an einem Thema dran. Er ist so ein bisschen sprunghaft, dann kommt da was und dann ein anderes Thema und dann greift er wieder drauf zurück. Nicht so ganz einfach. Wenn man verschiedene Gedanken aus den Sprüchen, so aus dem gedanklichen Zusammenhang herausreißt, kann man auch zu sehr seltsamen Schlüssen kommen. Da könnte man zum Beispiel aus Sprüchen 6, Vers 26 herauslesen, dass es ganz okay ist, sich auf Prostituierte einzulassen. Das ist zumindest billiger, als etwas mit einer verheirateten Frau anzufangen. Fragwürdiger Rat, so aus dem Zusammenhang herausgerissen. Oder an anderer Stelle, da haut Salomo auch was raus. Das muss ich euch vorlesen, das hat mir gut gefallen. Sprüche 11, Vers 22. An einer Frau ohne Anstand wirkt Schönheit wie ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Sind immer die Frauen, die keinen Anstand haben, gell? Das sind mal Komplimente. Ich möchte aber heute Morgen ein ganzes Kapitel mit euch lesen, in dem Salomo mehr oder weniger an einem Thema dran bleibt. Aber bevor ich das lese, noch eine kleine Anmerkung oder vielleicht auch ja eine Entschuldigung. Ich glaube, manche aus dem Zusammenhang herausgerissenen Sprüche haben zu einem seltsamen Frauenbild und zu einem schlimmen Umgang auch mit Frauen geführt oder das zumindest verstärkt. das ewig lockende Weib, das den guten Mann, den guten Adam verführen will und vom richtigen Weg abbringen will. Diese Formulierung, das kommt immer mal wieder vor. Und wenn die Frauen auch noch schön sind oder sogar rothaarig, dann sind sie ganz besonders schlimm. Diese Sprüche und diese Vorurteile, die daraus entstanden sind, haben Schlimmes hervorgebracht, auch und vielleicht besonders in der Christenheit. Viel Unrecht an Frauen. Und das tut mir leid. Und ich glaube, das muss man immer mal wieder auch aussprechen. Aber jetzt will ich diesen Text lesen und wir wollen miteinander einfach darüber nachdenken, was dieser Text heute mit unserem Leben zu tun hat und was er uns zu sagen hat. Ich lese Sprüche 5, Vers 1 bis 23. Mein Sohn, sei aufmerksam und hör auf meine Lehre, denn ich weiß, wovon ich rede. Dann lernst du, überlegt zu handeln, und an deinen Worten erkennt man, wie vernünftig du bist. Die Frau eines anderen Mannes kann sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit schönen Worten betört. Aber das Ende wird schmerzhaft sein und der Nachgeschmack bitter. Sie bringt dich an den Rand des Abgrunds und reißt dich mit in den Tod. Sie umgarnt dich, damit du nicht merkst, wie du in dein Verderben läufst. Ihr jungen Männer, hört auf mich und vergesst nie, was ich jedem von euch sage. Geht einer solchen Frau aus dem Weg. Lass dich nicht einmal in der Nähe ihres Hauses blicken. Sonst verlierst du dein Ansehen und in der Blüte deines Lebens richten grausame Menschen dich völlig zugrunde. Fremde werden deinen Besitz an sich reißen. Der Lohn deiner Arbeit gehört dann einem anderen. Schließlich bist du völlig abgemagert und siehst dahin und stöhnst mit letzter Kraft. Hätte ich doch die Ratschläge ernst genommen, warum habe ich mich nur gegen die Ermahnungen gewehrt? Warum habe ich meinem Lehrer keine Aufmerksamkeit geschenkt und nicht auf sie gehört? Fast hätte ich mich vor aller Augen ins Unglück gestürzt. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Willst du sie verlieren? Willst du dich mit anderen einlassen? Dir allein soll ihre Liebe gehören. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Erfreu dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Mein Sohn, willst du dich wirklich mit einer anderen vergnügen und mit einer fremden Frau schlafen? Der Herr sieht genau, was du tust. Nichts bleibt ihm verborgen. Wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Wer sich nicht beherrschen kann, schaufelt sich sein eigenes Grab. Es geht in diesem Text um Treue in der Ehe. Salomo schreibt an seinen Sohn, vielleicht gar nicht so direkt an einen. Vermutlich ist es eher so eine Formulierung, die zum Ausdruck bringt, wer immer das liest, lass dir von mir einen väterlichen Rat geben. Der Salomo hat, als er jung König wurde, Gott um Weisheit für diese schwere Aufgabe für sein Leben gebeten. Und Gott hat das erfüllt. Wir lesen das so in den Geschichtsbüchern, wie andere Königinnen und Könige zu ihm kamen, um sich immer wieder Rat zu holen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Weisheit, das ist was anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Ein wichtiger Satz, den lese ich nochmal. Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. So eine Weisheit wünsche ich mir auch. Wir wissen, wie sich Salomo in späteren Jahren von dieser Art Weisheit entfernt hat. In 1. Könige 11, Vers 4, da lesen wir, er hat nicht länger allein Gott vertraut. Und im Vers davor wird gesagt, dass er 1000 Frauen gehabt haben soll. Da wird von Hauptfrauen und Nebenfrauen aufgezählt. Ich glaube, das hat mit Weisheit nicht mehr viel zu tun. Ich glaube, das hat mit Stress zu tun. Das muss man sich mal vorstellen. Ganz praktisch, Andi. In Tansania habe ich mal einen Mitarbeiter gehabt, der hatte 3 Frauen. Da ist Koordination wichtig. Bei welcher war ich gestern Abend? Was habe ich welcher versprochen? Einkaufen gehen, Kinder, 1000 Frauen. Da kann man nicht mehr viel von Treue in der Ehe reden. Ich weiß nicht, ob Salomo das hier vorher oder so im Rückblick auf sein Leben geschrieben hat. Und der Zweifel, ob sich Salomo eignet, über dieses Thema zu schreiben, vermischt sich so ein bisschen mit dem Zweifel, ob ich mich eigne, um über dieses Thema zu reden. Ich bin zwar auch seit fast 29 Jahren verheiratet, aber ich bin kein großer Ehefachmann, kein Eheberater. Trotzdem habe ich 3 Argumente für Treue in der Ehe in diesem Text gefunden. Der Salomo, der fängt mal ganz praktisch an. Du verlierst dein Ansehen, schreibt er in Vers 9. Fremde werden deinen Besitz an sich reißen, Vers 10. Völlig abgemagert ziehst du dahin, Vers 11, das ist so eine Steigerung. Untreue führt zum Zerbruch von Ehen. Und das hat in der Regel, ja, wirtschaftliche Folgen, wenn ich das mal so sagen darf. Hört sich vielleicht erstmal seltsam an. Aber egal, ob das bei den Promis mit dem vielen Geld ist oder bei Normalos. Kaputte Beziehungen rechnen sich nicht. Da geht viel den Bach runter. Und fahrt mal durch die Neubaugebiete. Oft sind die halbfertigen Häuser Zeugen von zerbrochenen Ehen. Und der Grund dafür ist oft das Thema Treue bzw. Untreue. Ein zweites Argument, oder ja, vielleicht eher ein Tipp, um treu zu sein, gibt Salomo hier. Sieh dir doch mal an, was du hast. Lern mal wieder deine Frau, lern mal wieder deinen Mann zu schätzen. Vielleicht musst du dir und muss ich mir das mal wieder ganz neu, ganz bewusst vornehmen. Sieh sie mal wieder mit den Augen an, wie damals, als du sie schätzen, als du sie lieben gelernt hast. Was Salomo dann schreibt in Vers 19, das lässt mir so ein bisschen die Röte ins Gesicht steigen. Denn ich bin es nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit so von den optischen Reizen meiner Frau zu reden. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich muss gestehen, mich nervt meine Frau manchmal. Wahrscheinlich nerv ich sie noch öfter. Und ja, ich frage mich manchmal, warum kann die nicht so sein wie, was weiß ich denn wer? Und dann vergleiche ich sie mit anderen Frauen, die ich kenne. So geduldig, so verständnisvoll, so nachgebend. Wenn ich mich dann so richtig ärgere, dann erlebe ich aber auch, wie mir das, was mir an ihr gefällt, neu bewusst wird. Das braucht manchmal eine gewisse Zeit, aber dann lerne ich auch neu, sie zu lieben. Erfreu dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Das ist ein guter Tipp, wirklich praktischer Tipp, um Treue in der Beziehung, Treue in der Ehe zu leben. Und erst so das dritte Argument, das Salomo hier vorbringt, da spricht er von Gott. Vorher ging es mehr so um andere. Aber hier spricht er dann in seinem dritten Argument von Gott. Davon, dass Gott ein Gebot zu Treue und Verbindlichkeit gegeben hat. Davon, dass Gott nicht nur den äußeren Schein, den wir vielleicht vor Menschen aufrechterhalten, sieht. Nein, Gott sieht genau hin. Vor ihm ist nichts verborgen. Gott sieht auch mein Herz. Er sieht meine Gedanken. Er sieht meine versteckten Aktivitäten. Denn Untreue beginnt ja nicht erst, wenn ich, wie im Vers 20 beschrieben, mich mit einer anderen vergnüge, mit einer fremden Frau schlafe. Untreue, das beginnt hier und hier. Das, muss ich auch sagen, das kenne ich auch in meinem Leben. Untreue beginnt auch hier, mit meinen Augen. Ich habe hier immer wieder auch zu kämpfen. Eine ganze Industrie überschwemmt mich immer wieder mit Bildern und mit Reizen, die mir nicht gut tun. Kalender mit nackten Brüsten werden von Männern gedruckt, um mich davon zu überzeugen, bestimmte Produkte gut zu finden. Und was dann in meinem Hirn abläuft, das ist auch Untreue. Und wenn ich das nicht merke, dann macht's was kaputt. Wir können uns von all dem nicht frei machen. Wir leben in dieser Welt. Und wir sollen auch in dieser Welt leben. Aber wir können uns dessen bewusst sein und dann besser damit umgehen. Und manchmal ist es auch wichtig, in solchen Situationen die Reißleine zu ziehen. Ja, unser Ölvertreter weiß, dass er mit solchen Kalendern nicht zu mir kommen soll. Habe ich ihm gesagt. Deshalb hier nochmal so der Hinweis: Freu dich an dem, was du hast. Ich glaube, für die meisten hier ist das alles nichts Neues, was ich gerade gesagt habe. Aber ich finde es wichtig, das auch mal wieder auszusprechen. Und wenn ich hier Treue in der Ehe betone, dann geht es mir nicht um das Aufrechterhalten irgendwelcher christlicher Traditionen, weil man das doch schon immer so gemacht hat. Und ich weiß auch, dass Beziehungen, ich weiß auch, dass Ehen zerbrechen. Und ich weiß, dass Menschen darunter leiden. Und ich möchte wirklich nicht den Zeigefinger heben und mich irgendwie als Muster hinstellen. Das passiert. Und es gibt Situationen, wo ich auch Verständnis dafür habe, dass es jemand in seiner Ehe nicht mehr aushält. Und trotzdem, der Erfinder der Ehe, Gott selbst, hat sie als eine ganz besondere Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die in Verbindlichkeit und Treue ihr Leben zusammen sind, eingesetzt. Bis dass der Tod euch scheide. Es gibt in der Bibel nicht die eine Anweisung, wie das genau aussehen soll. Und Formen ändern sich auch. Wir wissen auch nicht, welche Lobbygruppe als nächstes die staatlich anerkannte Eheform in ihrem Sinn verändert. Wir müssen als Christen vielleicht mal eigene Form etablieren, um neu zu betonen, was Gott, was die Bibel unter Ehe versteht. Treue bedeutet das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu jemandem. Treue hat was mit Vertrauen und auch mit Trauen zu tun. Wir haben aktuell in unserer Gemeinde einige Paare, die heiraten wollen. Und ich muss sagen, ich finde das ganz klasse. Ja, ihr seid zum Teil noch sehr jung und vielleicht im Beruf noch nicht etabliert und abgesichert. Ich war auch erst 23, als wir geheiratet haben. Und mir wurde auch gesagt, du bist noch viel zu jung dafür. Darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch was Besseres findet. Denn hast du einmal Ja gesagt? Ihr wisst, dass ich nicht dichten kann, da lasse ich besser andere ran. Denn wenn ich dichte, dann kommt sowas raus. Denn hast du einmal Ja gesagt, wirst du später nicht nochmal gefragt. Also, wenn ihr euch lieb habt und das vor Gott und anderen Menschen, die euch beraten können, geprüft habt, dann finde ich, setzt ihr ein starkes Zeichen. In einer Welt, für die Treue bedeutet, mit dem gleichen Partner von der Party wegzugehen, mit dem man gekommen ist. Traut euch in einer Welt, die sich nicht traut. Ich möchte euch wirklich ermutigen, ja, diesen Weg auch so zu gehen. Warum betont Gott die Treue in der Ehe so stark? Es könnte doch wirklich die Ehe auf Zeit geben. 5 Jahre fest geregelt, danach neues Spiel, neues Glück. Ich glaube, weil Gott schon ganz früh gemerkt hat, dass es dem Menschen nicht gut tut, wenn er alleine ist. Wir Menschen, wir brauchen so eine Grundsicherheit, eine Grundgeborgenheit. Wir brauchen Beziehung und nicht nur Kontakt, zumindest die meisten Menschen. Und weil Gott es gut mit uns meint, deshalb hat er das so gemacht. Aber ich glaube auch, dass die christliche Ehe ein sichtbares Vorbild, ein Zeichen für die Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und seinen Leuten sein soll. Paulus, der ja selbst gar nicht verheiratet war, der hat das immer wieder betont, zum Beispiel in Epheser 5. Da sagt er das so: Ihr Männer, liebt eure Frauen, versorgt sie, steht treu zu ihnen, verlasst Vater und Mutter, um mit ihr eins zu sein. Und so wie Gott treu zu uns steht, in guten wie in schweren Zeiten, so sollt ihr das auch machen, als Beispiel für diese Welt. Gott ist eine feste Bindung mit uns eingegangen. Und Gott hat diese Bindung mit dem Blut seines Sohnes ermöglicht und besiegelt. Und wie bei der Eheschließung werden beide Partner gefragt. Beide müssen ihr Ja dazu geben. Gottes Treue steht fest. Nichts kann uns trennen von der Treue Gottes. Wenn unsere Ehen doch dafür ein Zeugnis in dieser Welt sein könnten, das wäre ein starkes Zeugnis. Treue in der Ehe. Gedanken zu Sprüche 5. Amen. Wir möchten jetzt eine Gebetszeit haben und ich möchte einladen,